Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Miles Davis war ja nicht nur ein Klangmagier an der Trompete, er hat den Jazz auch über 5 Jahrzehnte lang geprägt und dabei ja sogar eigene Stile erfunden, den Cool Jazz etwa oder den Electric Jazz mit seinem Album Bitches Brew. 1991, da starb Miles Davis und morgen erscheint nun posthum das Album Rubber Band. Wolf Kampmann hat das schon gehört. Schönen guten Tag.
Hallo.
Tatsächlich veröffentlichte Miles Davis ja zu Lebzeiten über 50 Studioalben, 36 Live-Alben, 4 Soundtracks, fast 60 Singles. Wo kommt denn dieses neue Album plötzlich her?
Das kommt praktisch aus dem Nichts. Ja, bei einem Musiker wie Miles Davis sollte man denken, dass sein Oeuvre lückenlos dokumentiert ist. Und er hat ja, wie Sie schon sagten, unheimlich viele Platten rausgebracht zu Lebzeiten. Nur in dieser Phase, in der er inaktiv gewesen ist, von 1975 bis 1981, hat er nichts gemacht. Aber ansonsten hat er mehrere Alben im Jahr in der Regel produziert. Und auch posthum sind unzählige Alben rausgekommen. Das ist wie so ein Komet oder wie so ein Meteorit, der auf die Erde plötzlich zurast. Eigentlich hätte man ihn sehen können, denn die Aufnahmen waren ja schon im Internet zugänglich gewesen, aber plötzlich ist er da und wir werden es jetzt hören können.
Und warum ist Rubber Band 1985 nicht erschienen? Warum wurde es auch nicht später zu Lebzeiten von Miles Davis veröffentlicht?
Also dieses Album wurde zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt in Miles Davis Leben aufgenommen. 1985 hat er nach 3 Jahrzehnten sein Label Columbia verlassen und ist zu Warner gewechselt. Das hatte in erster Linie kommerzielle Hintergründe. Miles Davis wollte sich neue Hörerkreise erschließen und hat an einer neuen Art von Musik gearbeitet. Er wollte Pop machen. Er wollte wirklich sich jungen Hörern nähern, ähnlich wie er das auf Bitches Brew 1969 gemacht hat. Aber der A&R-Chef von Warner, der ihn geholt hat aufs Label, Tommy Lee Puma, mochte diese Musik nicht und hat alle Zahlungen dafür eingestellt. Miles Davis konnte das nicht weiter produzieren und das ist im Regal gelandet. Tommy Lee Puma hat stattdessen Markus Miller beauftragt, Tutu aufzunehmen, was ja auch ein wichtiges Miles Davis Album ist, vielleicht das Beste, das er in den 80er Jahren überhaupt aufgenommen hat. Miles Davis selber hat sich darüber sehr geärgert, weil er schon die Stücke live gespielt hatte, aber ich hatte Gelegenheit mit Randy Hall, dem Produzenten, darüber zu reden und auch mit Miles Davis Neffen Vince Wilburn und beide sagten, sie wissen nicht, warum Miles Davis nie wieder darauf zurückgekommen ist, weil er hätte dann einfach nur noch das gemacht, was das Label von ihm erwartet hat, mit den Leuten zusammengearbeitet, die das Label ihm vorgesetzt hat und ist nie wieder darauf zu sprechen gekommen. Und Randy Hall selbst hat mir gesagt, er hat dann an seiner eigenen Karriere gebastelt und wollte nichts mehr damit zu tun haben.
Und jetzt ist es also auf den Markt gekommen, beziehungsweise erscheint morgen das Album Rubber Band und hier ein Eindruck daraus. Rubber Band of Life, das erste Stück aus dem neuen, dem posthumen Album von Miles Davis. Bei mir im Studio ist Jazz-Experte Wolf Kampmann. Herr Kampmann, zumindest für mich als großen Fan der früheren Miles Davis-Aufnahmen war hier doch überraschend der Gesang, die Frauenstimmen in diesem eben gehörten Stück auch auf diesem ganzen Album Rubber Band immer wieder zu hören. Wie sind denn die Sängerinnen auf diese Aufnahme gelangt?
Also Miles Davis wollte tatsächlich Sängerinnen haben, Sängerinnen und Sänger auf der Platte und das ist nicht weiter überraschend, denn Miles Davis wollte immer kommerziell erfolgreich sein. Deshalb hat er Bitches Brew aufgenommen. Er wollte nicht die Musik revolutionieren, sondern er hat gesehen, wie erfolgreich Jimi Hendrix, Sly and the Family Stone, Frank Zappa and the Mothers of Invention waren. Led Zeppelin hat sich daran orientiert, wollte genauso erfolgreich sein. Und ähnlich war das 1985 gewesen. Er hatte ja diese lange Pause hinter sich gehabt, ist 1981 wieder aufgetaucht. Und die Popwelt hatte sich komplett verändert. Ja, Michael Jackson, Prince, Toto, Scritti Politti, das waren die Acts, an denen er sich orientiert hat. Und Vince Wilburn sagte, er saß ständig vor MTV, hatte ständig MTV laufen und wollte solche Musik machen. Hat das ganz genau analysiert, was da passiert ist. Nicht nur die Musik selbst, sondern auch das ganze Auftreten der Musiker. Und hat dann Randy Hall angerufen, der mit ihm schon das Album The Man with the Horn produziert hatte und hat gesagt, mach mir genau so ein Album. Nun kam es nicht mehr dazu, dass die Sänger damals aufgenommen werden konnten, aus den Gründen, die ich vorhin schon genannt hatte. Und als das Album jetzt wieder aufgegriffen wurde, hat man sich eben die Frage gestellt, wer würde dazu passen? Al Jarreau wurde eingeladen, der ist aber kurz vor der Produktion gestorben. Chaka Khan hatte man vorgehabt, die ja auch schon zu Zeiten von Miles Davis sehr bekannt gewesen ist. Aber da gab es irgendwelche Business-Probleme mit ihr. Und insofern hat sich Randy Hall gefragt, welche Sängerinnen würde Miles Davis heute einladen, wenn er selber an dieser Produktion noch beteiligt wäre, und kam dann auf diese Art auf Layla Hathaway und Ledisi.
In letzter Zeit sind ja immer wieder angeblich verschollene Jazzalben erschienen, zuletzt von John Coltrane und auch von Eric Dolphy. Wie authentisch ist denn Rubber Band jetzt im Vergleich zu diesen Aufnahmen?
Ich würde da einen großen Unterschied machen. Also zu John Coltrane, Both Directions at Once, ist ja eine Geschichte erfunden worden, die, wenn man ein bisschen nachgräbt, in keiner Weise stimmt. Und man versuchte mit Begriffen wie Weltsensation zu arbeiten, um dieses Album gut zu vermarkten, was auch geklappt hat. Aber es war nicht wirklich das, als was es verkauft worden ist. Ähnlich verhält sich das mit Eric Dolphy. Die Aufnahmen sind in dieser Weise sogar schon genau so veröffentlicht worden vorher. Bei Miles Davis ist das tatsächlich ein Album, das Miles Davis machen wollte und in bis zu einem gewissen Punkt genau so gemacht hat, nur dass dann eben neue Aufnahmen dazugekommen sind, weil es nicht vervollständigt werden konnte in der originalen Zeit. Und insofern ist das eine sehr schöne Verabredung der 80er Jahre dessen, was Miles Davis tatsächlich aufgenommen hat, und der Klangästhetik von heute.
Morgen erscheint Rubber Band, das verschollene Album des Trompeters Miles Davis. Wolf Kampmann, wie lautet denn Ihr Fazit? Fügt dieses Album dem Miles Davis Kosmos noch etwas Neues hinzu, oder sehen Sie es eher als Fußnote?
Ich finde das Album sehr interessant. Als ich es im ersten Moment gehört habe, war ich schockiert gewesen, weil ich natürlich von dem ausgegangen bin, was ich von Miles Davis kenne. Und dieses Album ist ganz bewusst nicht für die alten Miles Davis Fans gemacht worden. Also da werden keine Eulen nach Athen getragen, sondern man wendet sich an ein völlig neues Publikum, das Miles Davis im besten Falle überhaupt gar nicht kennen soll, um da neue Türen aufzumachen. Und wenn man sozusagen den ganzen Ballast abwirft, sich frei macht von allen Erwartungen, dann kann man dieses Album auch wirklich sehr mögen.
Der Musikjournalist Wolf Kampmann über Rubber Band, das verschollene Album von Miles Davis, das morgen nun endlich erscheint.